Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Eckhard Rölke.
Einen schönen guten Abend. Russische Sportler dürfen an den Paralympics in Italien teilnehmen. Und russische Künstler dürfen im Mai auch wieder im russischen Pavillon bei der Biennale in Venedig ausstellen. Solidarität, das ist leider in diesen Tagen sehr deutlich, steht zurzeit international nicht besonders hoch im Kurs. Wir sprechen gleich über die Hintergründe der Biennale-Entscheidung. Dann gibt's zweimal Theater. In München hat Jette Steckel Bulgakows Meister und Margarita inszeniert. Die Aufführung dauert noch an. Wir werden später in der Sendung darüber sprechen. Und in Berlin erkunden die Theatertruppen Shishipop und das indische Sandbox-Kollektiv das schöne Thema Gastfreundschaft. Wenn ein Streik ausgerufen wird, kann es vorkommen, dass einige Menschen nicht mitmachen und mehr noch, dass sie den Streik brechen. Für sie sind dann persönliche Interessen wichtiger als die Solidarität für die gemeinsame Sache. Genau diese Möglichkeit gibt es auch bei Sanktionen. Sie werden unterlaufen und damit geschwächt. Zuletzt war das gerade bei der Eröffnung der Paralympics zu sehen. Das Internationale Paralympische Komitee hatte im vergangenen September entschieden, die Sanktionen gegen die Dachverbände Russlands und seines Verbündeten Belarus aufzuheben. Das war die Schwächung. Das wiederum hatte zur Folge, dass unter anderem die deutsche Mannschaft aus Protest dagegen nicht an der Eröffnungsveranstaltung heute Abend teilgenommen hat. In der Kulturszene gibt es Boykottaufrufe und Sanktionen gegen Russland wegen des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine. Jetzt ist bekannt geworden, dass bei der Biennale in Venedig, die im Mai beginnt, dass dort erstmals seit 2022 wieder russische Kunst im russischen Pavillon gezeigt wird, von einer Russin kuratiert. Die Biennale in Venedig verteidigt ihre Entscheidung mit dem Hinweis, so solle eine Art kulturelle Waffenruhe in einer von Konflikten geprägten Welt ermöglicht werden. Das sagte der Biennale-Präsident Pietrangelo Buttafuoco. In der Tageszeitung La Repubblica sprach er von einer Diplomatie der Schönheit, die der besonderen Geschichte Venedigs entspreche. Die Hintergründe dieser Entscheidung möchte ich nun mit unserer Italien-Korrespondentin Anna Giordano besprechen. Einen schönen guten Abend, hallo.
Ja, guten Abend.
Wer ist denn dieser Biennale-Chef Pietrangelo Buttafuoco? Welche Agenda verfolgt er?
Ja, er ist der neue Leiter der Biennale, wobei man sagen muss, er ist seit 2 Jahren im Amt, wurde auch von Melonis Regierungspartei ernannt. Also er steht dem rechten politischen Spektrum nahe und hat jetzt eben in diesen 2 Jahren die Biennale vorbereitet. Und das ist jetzt quasi sozusagen seine erste Aufführung, sein erster öffentlicher Auftritt 2026 als Biennale-Chef.
Der italienische Kulturminister heißt Alessandro Giuli. Welche politische Position vertritt er in diesem konkreten Fall? Gibt es da eine Übereinstimmung mit dem Biennale-Chef?
Also eigentlich persönlich und auch politisch stehen sich die beiden sehr nahe. Und deshalb war es umso verwunderlicher, dass es jetzt eben diese Distanzierung der italienischen Regierung gegeben hat. Es gab ja eine schriftliche Mitteilung, in der die italienische Regierung sich davon distanziert hat, dass Russland nun sozusagen eingeladen werde, an der Biennale teilzunehmen. Mhm. Damit ist Italiens Regierung nicht einverstanden. Die Distanzierung kam aber auch reichlich spät, muss man sagen, denn die Liste der teilnehmenden Länder wurde eigentlich schon am Dienstag veröffentlicht. Die Distanzierung kam erst Donnerstagnachmittag. Und da haben viele gesagt, na ja, da gab es anscheinend einige Diskussionen innerhalb der Regierung und man konnte sich wohl recht schwer nur einigen.
Ist denn klar, was in diesem russischen Pavillon jetzt ausgestellt wird? Also welche Künstlerinnen und Künstler dort sein werden, vertreten sein werden?
Es wird präsentiert als eine Art Tanzfestival. Das findet statt unter der Leitung einer Dame, die Anastasia Karneva heißt. Die hat sozusagen die künstlerische Oberaufsicht über diese ganze Darbietung und sie ist kein unbeschriebenes Blatt, sondern ihr Vater war Agent des russischen Inlandsgeheimdienstes. Sie hat geschäftlich enge Verbindungen zur Tochter des russischen Außenministers Sergei Lavrov. Und es ist deshalb relativ naheliegend, dass mit dieser künstlerischen Inszenierung im russischen Pavillon auf der Biennale tatsächlich auch Ziele im Namen des russischen Staates verfolgt werden sollen.
Also eine ganz klare politische Agenda, die da verfolgt wird, ganz offensichtlich von dem Biennale-Chef Pietrangelo Buttafuoco und auch dem Kulturminister Alessandro Giuli, wobei die beiden sich widersprechen, so wie Sie es schildern, Frau Giordano. Südafrika hat wegen der Teilnahme Israels seine Teilnahme abgesagt bei der Biennale. Jetzt die Diskussion um den russischen Pavillon. Wie ist das insgesamt einzuschätzen? Wird die Politik dieses weltweit so wichtige Kunstereignis dominieren, überschatten?
Also die politische Lage international ist ja angespannt. Ich würde jetzt nicht sagen, dass die russische Teilnahme explizit unterstützt wird von Italien, also von der Regierung schon mal gar nicht, auch nicht von dem künstlerischen Leiter, sondern dass er eben für so eine Art Offenheit und Dialog plädiert und dass jetzt aber eben in dieser gesamten Gemengelage international das eben problematisch geworden ist. Italien hat ja sowieso immer ein bisschen Probleme damit, Position zu ergreifen, auch mit Blick auf den Ukraine-Krieg. Italien sendet weniger Gelder in die Ukraine als andere Länder, hat auch zum Beispiel dem Einsatz einer Friedenstruppe eine Absage erteilt. Und nun soll eben hier doch sehr, sehr deutlich gemacht werden, Italien distanziert sich von der russischen Position und ist eben kein Unterstützer Russlands. Und deshalb hat diese Offenheit, sage ich jetzt mal, dieses Biennale-Leiters da jetzt nicht mit hineingepasst.
Wir in Deutschland, im Deutschlandfunk Kultur, wir berichten über dieses Thema. Ist das auch schon angekommen in der italienischen Öffentlichkeit? Wird da auch schon irgendwie in der einen oder anderen Richtung diskutiert?
Also tatsächlich ist das jetzt ein Thema gewesen, das eigentlich nur die Zeitung La Repubblica aufgegriffen hat, einfach weil sie eben mit dem Biennale-Leiter dieses Interview geführt hat, in dem er sich ja auch wirklich recht weit aus dem Fenster gelehnt hat und von einer Art parallelen Außenpolitik gesprochen hat. Und da musste sich wahrscheinlich der italienische Staat dann auch einschalten und sozusagen das alles nochmal etwas richtigstellen. In der sonstigen Öffentlichkeit ist es aber noch nicht groß angekommen. Ich vermute aber, wenn dann die Biennale im Mai losgeht, dass es da auch vor Ort zu Protesten oder Kundgebungen kommen wird.
Russische Kunst im russischen Pavillon bei der Biennale in Venedig, die im Mai eröffnet wird. Streit und Diskussion, wir haben es gehört, die sind vorprogrammiert. Die Hintergründe hat uns unsere Italien-Korrespondentin Anna Giordano erläutert. Frau Giordano, besten Dank, guten Abend.
Ja, gerne.
Jeder von uns weiß, dass es durchaus anstrengend sein kann, bei anderen zu Gast zu sein oder umgekehrt. Es kann auch anstrengend sein, Gäste zu empfangen. Es gibt Konventionen, Befindlichkeiten, manchmal auch Fettnäpfchen. Das beginnt mit der Pünktlichkeit des Erscheinens und endet mit dem richtigen Zeitpunkt für den Aufbruch. Dazwischen kann allerhand passieren. Das Berliner Theaterkollektiv Shishipop hat genau zu diesem Thema einen Abend entwickelt, und zwar mit einem Kollektiv aus Indien, Bangalore. Wait to be seated.
You will now witness an artistic encounter between two groups of people from two different continents. You will see two feminist collectives struggling with power, hook steps, dress codes, and unwanted gifts.
You will see them trying to be really nice to each other, but some of us know that this meeting is also a competition.
So also heißt dieser Theaterabend Wait to be Seated. Die Gesetze der Gastfreundschaft, ein bisschen Wettbewerb gehört offensichtlich dazu. Nach der Uraufführung im November in Bangalore hatte die gemeinsame Produktion von Shishipop und dem Sandbox-Kollektiv im Berliner Theater Hebbel am Ufer nun Premiere. André Mumot hat für Fazit die Aufführung gesehen. Er ist zu mir ins Studio gekommen. Einen schönen guten Abend. Hallo.
Guten Abend.
Drei Theaterleute aus Indien, drei aus Deutschland nähern sich spielerisch dem Thema Gastfreundschaft. Was haben Sie denn da erlebt? War das eine Recherche? War das ein Spiel mit Variation ihr und wir? Oder war es sowas wie eine Gruppentherapie?
Nee, eine Gruppentherapie war es erfreulicherweise nicht. Es war aber sowas wie eine Art Spiel, wie man miteinander umgeht, wie man so Rituale findet, um die Fremdheit vielleicht auch ein Stück weit zu überwinden und miteinander auf einen Nenner zu kommen. Und das hat wirklich auf eine sehr entspannte und, wie ich finde, auch sehr schöne Weise heute Abend funktioniert.
Ein Spiel hat normalerweise Spielregeln. Gibt es da irgendwas, was sozusagen den Abend gliedert?
Ja, es gibt verschiedene sozusagen kleine Spiele, in die sich der Abend unterteilt, was diese Performerinnen miteinander tatsächlich aufführen. Das beginnt damit, dass sie sich zum Beispiel gegenseitig erzählen, was man anziehen könnte. Dann stehen sie vor einer Garderobe und überlegen füreinander gegenseitig, was angebracht wäre. Also ob man jetzt zum Beispiel in einem sehr rustikalen Kostüm auftritt, ob man versucht, sich auf die Kultur, die man da besucht, einzustellen, schon durch die Kleiderwahl, oder ob man ganz extravagant, zum Beispiel mit einem angeklebten Bart auftritt, wie das dann eine der Performerinnen auch gemacht hat. Dann gibt es eine ganz tolle Szene, wo sie versuchen, gegenseitig ihre Sätze zu vervollständigen und aber das sehr hart aushandeln. Was könnte das nächste Wort sein, was auf einen sozusagen politisch heiklen Satz passt, den sie gemeinsam entwickeln?
Das war also immer klar, dass da zwei Kulturen aufeinandertreffen.
Ja, und das ist ja, wie Sie schon sagten, das Entscheidende, dass es das eigentlich schon im November in Indien gegeben hat. Da waren eben die indischen Performerinnen die Gastgeberinnen. Heute war es umgekehrt und deshalb sind es auch, glaube ich, zwei durchaus unterschiedliche Abende, weil dieses Gastgeberinnen-Sein, was da heute Shishi Pop repräsentiert haben als deutsche, weiße Performerinnen, das hat dem Abend eigentlich so seinen besonderen Ausdruck auch gegeben und auch eine besondere Selbstreflexion.
Gastfreundschaft hat auch oft was mit gemeinsamem Essen zu tun. War das ein Thema?
Es wurde auch gegessen. Es gab dann irgendwann eine Tafel mit so kleinen Snacks und eben auch dieser Runde, wo die Performerinnen einander erzählt haben. Auch das ein weiteres Spiel, was man bei ihnen zu Hause so macht, um miteinander ins Gespräch zu kommen. Wir singen ein Lied, wir erzählen uns, wo wir unsere Narben herhaben. Ganz unterschiedliche Dinge, die dann von den Performerinnen durchgespielt werden. Und das ist ganz schön, weil das, womit der Abend spielt, ist auch, dass man sich in dieser Situation vielleicht nicht ganz so verhält, wie man sich tatsächlich fühlt oder was man denkt. Und deswegen treten die Performerinnen alle irgendwann ab und lassen uns sozusagen hinter den Kulissen daran teilhaben, was sie wirklich empfinden, was ihnen unangenehm ist, was ihnen auch ein bisschen peinlich ist und womit sie selbst zu kämpfen haben.
Also das gibt es durchaus auch, das Peinliche, das Unangenehme.
Absolut. Es ist auch zum Teil durchaus ein konfrontativer Abend. Und das war vielleicht so der besondere Höhepunkt relativ früh, weil Shishi Pop sich da dann auch mit ihrer eigenen Theatervergangenheit auseinandersetzen, weil sie dann sagen, so jetzt lasst uns doch mal uns alle ausziehen als feministische Performerinnen. Und dann sagen die Performerinnen aus Indien, also das finden wir jetzt nicht so gut. Wir wissen, ihr macht das seit 30 Jahren, aber ihr seid privilegierte weiße Frauen in einem geschützten Theaterraum. Ich weiß nicht, was daran jetzt besonders machtkritisch oder patriarchatskritisch sein soll. Und dann kommen die selber so an diesen Punkt, wo sie das eben reflektieren und sagen, vielleicht müssen wir uns mal anziehen, vielleicht müssen wir uns mal ganz viel Stoff nehmen und uns einpacken und auch da mit unseren Konventionen brechen.
Was lernen die Zuschauerinnen und Zuschauer an so einem Theaterabend? Also nicht nur Friede, Freude, Eierkuchen in einer globalisierten Welt.
Nee, es wird auch kurz über Faschismus gesprochen und auch darüber, was zum Beispiel in Indien an Freiheiten möglich ist. Also das wird dann auch zum Thema gemacht. Da geht es dann um die East Side Gallery und das berühmte Bild von den sich küssenden Politikern, zwei ältere Männer, wo die Performerin sagt, sie geht da immer gerne hin, weil sie sich denkt, das müsste in meinem Land, in Indien, auch möglich sein. Also da werden schon ernstere, auch politische Themen angesprochen. Aber was ich besonders überzeugend fand an diesem Abend, ist, dass es nicht um Exotik geht. Es geht auch nicht darum, über deutsche oder indische Klischees zu sprechen, sondern wirklich um die Frage, wie können wir miteinander umgehen, uns aneinander annähern, wie spricht man miteinander, was sagt man nicht, wie unangenehm oder angenehm kann das sein. Und das ist das, worum es eigentlich geht.
Wait to be seated von den Theatertruppen Shishi Pop und aus Indien Sandbox Kollektiv. Ich danke Ihnen, André Mumot.
Sehr gerne.
Sie hören Fazit, die Kultur vom Tage. NS-Raubkunst, Kulturgüter aus kolonialen Kontexten. Immer wieder sind auch in der Schweiz Museen mit historisch belastetem Kulturerbe konfrontiert. Insbesondere die Kunstsammlung des Waffenfabrikanten Emil Bürle, die im Kunsthaus Zürich ausgestellt ist, die hat in den vergangenen Jahren wegen fragwürdiger Provenienzforschung für Kritik gesorgt. 1998 hatten in der Washingtoner Erklärung 44 Staaten das Ziel formuliert, NS-Raubkunst zu identifizieren, Besitzverhältnisse zu klären und faire und gerechte Lösungen zu finden. Jetzt, fast 30 Jahre später, gibt es nun also auch in der Schweiz eine Kommission für historisch belastetes Kulturerbe. Sie hat mit ihrer Arbeit begonnen, Katrin Hondl berichtet.
In der Schweiz dauert es manchmal halt vielleicht ein bisschen länger, aber ich glaube, wenn wir die Sachen dann tun, dann machen wir sie gut und gründlich.
Sagt Simonetta Sommaruga, ehemalige Schweizer Justizministerin und nun Präsidentin der Kommission für historisch belastetes Kulturerbe, die jetzt die Arbeit aufnimmt und sich viel vorgenommen hat. Das Gremium unabhängiger Expertinnen und Experten soll nämlich nicht nur in Streitfällen um NS-verfolgungsbedingt entzogene Kunstwerke vermitteln, sondern auch, wenn es um historisches Unrecht im, wie es heißt, kolonialen Kontext geht.
Die Schweiz wird da Pionierarbeit leisten, gerade auch für unser Land, das ja nicht nur im NS-Kontext einen Zusammenhang hat, jetzt weil wir ein wichtiger Handelsplatz sind für Kulturgüter, damals schon waren, sondern weil die Schweiz auch in den Kolonien eine starke Präsenz hatte. Sie hatte zwar nie selber eine Kolonie, aber mit Handelsgesellschaften, mit Söldnern in fremden Diensten, Missionaren, Forschern, war die Schweiz doch auch sehr präsent in Kolonien, war auch verstrickt.
Doch es sind andere Verstrickungen, die dazu geführt haben, dass nun, mehr als 80 Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg und bald 30 Jahre nach der Washingtoner Erklärung, auch in der Schweiz im Streit um Raubkunst eine unabhängige Kommission faire und gerechte Lösungen fördern soll. Politischer Katalysator war die umstrittene Sammlung des Waffenfabrikanten Emil Bürle mit Meisterwerken von Cézanne, Monet, Van Gogh und anderen. Seit 2021 werden die Bilder in einem eigens errichteten Neubau im Kunsthaus Zürich gezeigt. Und dort mittlerweile auch auf ihre Herkunft und Geschichte erforscht. Denn der Provenienzforschung der privaten Bürle-Stiftung sind Nachlässigkeit und Fehler nachgewiesen worden. Streit gibt es seit vielen Jahren etwa um das Monet-Gemälde Mohnblumenfeld bei Vetheuil, das Bürle 1941 kaufte. Die Erben des jüdischen Vorbesitzers Hans-Erich Emden fordern die Rückgabe. Die Bürle-Stiftung lehnt sie seit Jahren ab. Der Streit um den Monet könnte also ein Fall für die neue Kommission werden. Für deren Präsidentin Sommaruga geht es aber nicht prioritär um die umstrittene Bürle-Sammlung in Zürich.
Das ist nicht die Aufgabe der Kommission Zürich, auf die Sprünge zu helfen, sondern die Aufgabe der Kommission ist, ganz grundsätzlich allen Museen, Sammlungen, Universitäten auch die Möglichkeit zu geben, zu sehen, wie man gerechte und faire Lösungen finden kann.
Das kontaminierte Museum heißt ein Buch des Berner Historikers Erich Keller, der den Umgang mit der historisch belasteten Kunst der Bürle-Sammlung in Zürich scharf kritisierte und damit seit 2021 dazu beigetragen hat, dass die Verantwortung des Schweizer Kunsthandels zur NS-Zeit jetzt genauer in den Blick genommen wird.
Man ist in vielen Dingen weitergekommen. Ich glaube, die Vorstellung, was Raubkunst ist, was es bedeutet, Raubkunst auszustellen, das hat sich sehr stark ausdifferenziert. Man macht diese Unterscheidung, die für die Schweiz typisch und auch einmalig war, zwischen sogenanntem Fluchtgut und Raubkunst, die macht man in dieser strikten Trennung, wie man sie zuvor gemacht hat, heute nicht mehr. Das ist ein wichtiger Schritt, weil die Schweiz vor allem eine Drehscheibe war. Die Schweiz war ja kein Ort des Raubes, sondern eine Drehscheibe für geraubte Kunst.
Die Frage ist nun, ob die neue Schweizer Kommission ihre Aufgabe besser erfüllen können wird als die Limbach-Kommission in Deutschland. Diese durfte in Konflikten um die Rückgabe NS-verfolgungsbedingt entzogener Kunstwerke nur dann tätig werden, wenn auch das betroffene Museum zustimmte. Und darum mussten jüdische Familien teils jahrelang und manchmal erfolglos bitten. In der Schweiz gibt es nun eine Ausnahme. Wenn das umstrittene Kunstwerk im Zusammenhang mit dem Nationalsozialismus steht und sich in öffentlich finanzierten Museen oder Sammlungen befindet, dann kann die Kommission auch nur von einer Partei angerufen werden. Ab wann? Das steht allerdings noch nicht fest, denn nun müsse erst einmal geklärt werden, so Kommissionspräsidentin Sommaruga, wie genau man arbeiten wolle.
Das ist ganz wichtig, weil da wird man uns auch sehr auf die Finger schauen. Und da will die Kommission gut vorbereitet sein, bevor sie sich dann in solche strittigen Einzelfälle einbringt.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Das Freiwilligenprogramm Kulturweit des Bundes wird nach 17 Jahren aus Spargründen eingestellt. Im September starten letztmalig 300 Freiwillige ihren sechsmonatigen Auslandsaufenthalt. Die Präsidentin der deutschen UNESCO-Kommission Böhmer erklärte, sie bedauere die Entscheidung des Auswärtigen Amtes sehr. Kulturweit sei ein erfolgreiches Programm, das gerade in Zeiten globaler Spannungen verbinde. Die Kosten liegen bei 5 Millionen Euro im Jahr. Junge Menschen können darüber ein freiwilliges soziales Jahr im Ausland leisten, zum Beispiel in Kultur- und Bildungseinrichtungen oder Städten des Weltnaturerbes. Nach dem umstrittenen Eingreifen von Kulturstaatsminister Weimar beim Deutschen Buchhandlungspreis gibt es weiter Kritik und jetzt auch Solidaritätsbekundungen. Einer der Preisträger des Deutschen Buchhandlungspreises, der Buchhändler Dennis Hasemann, nimmt seinen Preis aus Protest nicht an. Im Deutschlandfunk sagte er, das Verfahren zur Auswahl sei übergriffig und ein Eingriff in künstlerisches Handeln.
Mir sind grundsätzlich die Prinzipien, das Grundsätzliche dahinter, dieses Intransparente, ist das, was mich grundsätzlich stört an der Sache. Demokratische Verfahren müssen dann einfach transparent sein und vor allem nachvollziehbar. lieber. Und wenn staatliche Stellen dann in so ein laufendes Verfahren und vor allem eine unabhängige Jury, Fachjury unterminieren, dann macht das nicht nur bedenklich, dann ist das äußerst irritierend an der Stelle.
Der Buchhändler Dennis Hasemann aus Essen. Wolfram Weimer hatte seine Entscheidung mehrfach gegen Kritik verteidigt. Den eigentlichen Vorwurf gegen die drei betroffenen Buchläden hat er aber bis jetzt nicht konkretisiert. Der Axel Springer Verlag übernimmt die britische Zeitung The Telegraph. Kaufpreis umgerechnet 662 Millionen Euro. Ziel sei es, den Telegraph zum meistgelesenen bürgerlich-konservativen Medium der englischsprachigen Welt zu machen, so Springer-Chef Matthias Döpfner. Das Medium soll außerdem auf den US-Markt gebracht werden. Der Telegraph ist eine der ältesten Zeitungen Großbritanniens.
12 Jahre lang hat Michail Bulgakow an seinem letzten Roman gearbeitet. Er hat eine irre Geschichte erfunden mit fantastischen Figuren und einem Teufel im Mittelpunkt, Meister und Margarita. Der Teufel tötet Menschen oder treibt sie in den Wahnsinn. Dieser Jahrhundertroman, 1966 als Fortsetzungsroman erschienen, ist Kult. Die Rolling Stones haben sich dadurch 1968 inspirieren lassen zu ihrem Hit Sympathy for the Devil. Der Komponist Jörg Höller hat aus dem Stoff eine Oper gemacht. Neben anderen haben Frank Castorf in Berlin und Wolfgang Engel in Dresden das Werk als Theaterstück inszeniert. Jetzt hat Jette Steckel an den Münchner Kammerspielen Meister und Margarita in Szene gesetzt. Nach ihren sehr erfolgreichen Münchner Arbeiten Die Vaterlosen und Mephisto ist es ihre dritte Arbeit in den Kammerspielen. Der Teufel also kommt ins Moskau der 30er Jahre, gibt sich als Woland aus, als Professor für schwarze Magie und legt gleich missionarisch mächtig los.
Weißt du, was das Problem mit Gott ist? Gott ist ein Sadist. Er gibt euch eure Sinne, eure Gelüste, eure Instinkte. Was macht er dann? Er zückt das Feigenblatt. Der größte Beschiss aller Zeiten. Gucken, aber nicht anfassen. Gott ist ein Spießer und lässt euch im Stich hier unten. Ich bin ein Fan der Menschheit. Ich bin Humanist. Ja, vielleicht sogar der letzte Humanist. Ich habe die Menschen nie zurückgewiesen, obwohl sie so viele Schwächen und Fehler haben.
Wiebke Puls als Teufel in der Inszenierung Meister und Margarita in den Münchner Kammerspielen. Christoph Leibold hat für Fazit die Premiere gesehen. Er ist jetzt live zugeschaltet. Herr Leibold, einen schönen guten Abend.
Schönen guten Abend.
Der Roman ist eine große Satire mit einer weit verzweigten Handlung. Der Text muss fürs Theater selbstverständlich dramaturgisch zusammenschnurren in irgendeiner Weise. Auf welche Handlungen konzentriert sich denn die Regisseurin Steckel?
Also sie versucht, glaube ich, schon dieses Disparate und die Vielfalt zu erhalten. Aber was sie so im Kern, glaube ich, rausschält, einen Roman zu erzählen oder eine Geschichte über eine entfesselte und entfesselnde Fantasie. Also das Wort, das sich nicht in Ketten legen lässt. Und wenn es nur innere Freiheit ist, im Sinne von die Gedanken sind frei. Im Zentrum ist ja nicht nur der Teufel, sondern erstmal der Meister, ein Autor, der einen Roman geschrieben hat über Pontius Pilatus und Jesus, der von der Zensur verboten ist, der in der Psychiatrie lebt, auf der geschlossenen Station, auch seinen Namen vergessen hat, darum nennen ihn alle nur der Meister, das war der Kosename, den seine geliebte Margarete ihm gegeben hat. Und in diesem Meister steckt viel von Bulgakov, der ja eben, wie Sie es auch gesagt haben, an einem Roman geschrieben hat, der im Stalinismus, den er nicht veröffentlicht durfte. Und Steckel macht jetzt da zwei Dinge. Sie macht aus dem Roman ein Theaterstück, also sie inszeniert den Anfang als Theater im Theater, also das Stück vom Meister über Pontius Pilatus und Jesus wird dann vor der Premiere abgesetzt. Und sie wendet so eine Art Matroschka-Methode an. Also nochmal, ein verbotener Autor schreibt über einen verbotenen Autor, der über Jesus schreibt, der mundtot gemacht wird, weil sein Wort die Staatsgewalt bedroht. Das heißt, die Pflicht auch, sie setzt dann den Meister und Bulgakov in eins, sie bringt auch noch Texte, nicht literarische von Bulgakov, Briefe und so weiter rein. Das verschwimmt so, das ist einerseits schlüssig, aber es macht es auch nicht gerade leichter, da noch eine Ebene in diesen sehr vielschichtigen Roman reinzutun, zumal ja auch noch der Teufel auftritt, der ja auch so Gedankenfreiheit predigt und, ich sag's mal, Meisters Werk mit Teufelsbeitrag fortsetzt, nämlich auch die Regeln der Realität außer Kraft setzt, indem er Leute verschwinden lässt. Das ist so eine Menge Holz und dann gibt's da noch zusätzliche Ebenen durch die Inszenierung rein. Es könnte eine produktive Überforderung sein, aber es ist auch ein bisschen verwirrend und macht es nicht ganz einfach, in diesen Abend reinzukommen.
Eine entfesselte Fantasie, sagen Sie, Herr Leibold, ist die Matroschka-Methode. Eine Aufführung dieses Stückes muss szenisch, optisch irgendwie knallen. Was haben Sie denn da zu sehen und auch zu hören bekommen?
Also zu sehen gibt es erstmal das Bühnenbild von Florian Löcher, das wirklich sehr toll ist, das erstmal diese Fesselung zeigt. Es sind Vorhänge aus Ketten, mehrere, die im Schnürboden hängen, parallel zur Rampe oder im rechten Winkel, und dann fahren immer verschiedene runter und ergeben verschiedene Räume. Und das hat natürlich eine Assoziation von Ketten, Gefängnis, zugleich sind diese Ketten ja auch eben wie so Fransenvorhänge, also man kann durch. Das ist auch so ein Bild für diese Repression, die sich aber durch Brechen überwinden lässt. Es gibt Musik, werden auch in einer sehr freien Bearbeitung Sympathy for the Devil von den Stones, was Sie erwähnt haben, angespielt. Auch mal die Jesus Christ Superstar Ouvertüre. Es gibt Live-Video. Margarita ist ja vom Meister getrennt und bekommt dann vom Teufel einem Gefährten des Teufels eine Salbe, mit der sie sich zur Hexe verwandeln kann und zum Meister fliegen. Und da sehen wir Linda Poppel, die Margarita spielt, die sich auf Geheiß des Teufelsgehilfen nackt auszieht, mit grüner Salbe anmalt. Man sieht sie im Video und dann ist das so Greenscreen-mäßig gefilmt, weshalb sie, wenn sie grün sich anmalt, sozusagen verschwindet in der Kulisse, unsichtbar wird. Und das Interessante ist, es wird einerseits eine Illusion erzeugt, aber es wird auch gezeigt, wie die Illusion hergestellt wird. Also sozusagen, die Fiktion schafft eine eigene Realität jenseits der Illusion und das Theater spielt mit offenen Karten. Starker Moment, wie überhaupt, Jette Steckel sozusagen versucht eben auch keine geschlossene Illusion herzustellen, noch eine geschlossene Dramaturgie. Sie versucht auch so wie der Roman eigentlich, die Regeln der Dramaturgie zu sprengen. Keine bündige Narration, da sprengt sie auch alle Ketten, aber es bleibt dadurch auch manchmal sehr disparat, was sich ja schon einstellen müsste. Also es gibt harte Lichtwechsel, die Szenen prallen hart aufeinander, manchmal treten sie auch argumentativ so ein bisschen auf der Stelle, aber es müsste sich über diese unterschiedlichen Teile hinweg so ein assoziativer Flow, so was Fiebertraumartiges einstellen, und das will aber nicht wirklich gelingen, weil sich viele Sachen zu hart aufeinander.
Gibt es denn irgendwelche Bezüge zur Gegenwart, Herr Leibold?
Also wir sehen nicht das Moskau von Bulgakov und wir sehen aber auch nicht wirklich erst die Gegenwart. Es gibt vielleicht zwei kurze Momente, wenn der Teufel mal von der menschlichen Zerstörungswut redet, dann wird auf so einen Kettenvorhang werden Nachrichtenbilder projiziert in schneller Folge vom Irankrieg ganz aktuell und vom Ukraine-Krieg unter anderem, habe ich in der Geschwindigkeit erkannt. Und ganz am Schluss auf einem Videoscreen sehen wir schnell hintereinander Fotos von verfolgten Künstlern, denen dieser Abend gewidmet ist. Was aber noch passiert, es wird sozusagen der Theaterabend bricht in unsere Wirklichkeit aus, nämlich es spielen Szenen auch vor dem Theater, die dann per Video gefilmt werden und übertragen werden. Zum Beispiel sagt der Teufel mal einem Regisseur aus, du wirst heute Abend sterben, du wirst deinen Kopf verlieren. Dann geht der Darsteller eben hinaus auf die Straße, auf die Maximilianstraße, das wird gefilmt und er wird von der Straßenbahn überfahren und geköpft. Natürlich nicht echt, sondern da wackelt dann die Kamera und plötzlich liegt der Kopf auf dem Boden, wie die Straßenbahn kommt. Das Skurrile war, es kam da ewig keine Straßenbahn. Und das hat unfreiwillig so ein bisschen den Abend torpediert, weil eben nicht die Fiktion hier eine Wirklichkeit schafft, sondern die Wirklichkeit ganz radikal die Theaterfiktion ausgebremst hat.
Wir haben Wiebke Puls schon gehört als Teufel eben in diesem kurzen O-Ton. Sagen Sie was zu der Besetzung insgesamt, Herr Leibold, und im Mittelpunkt natürlich der Meister Thomas Schmauser.
Ich kann natürlich jetzt nicht zu allem was sagen, aber zu Schmauser muss man was sagen, weil ich vorher gesagt habe, Fiebertraum, was da schon ist, der hat natürlich wirklich dieses Fiebrige. Das war wieder sehr spannend zu sehen. Und das Tolle ist auch, Schmauser ist eigentlich einer, der immer er selbst bleibt in gewisser Weise. Der verwandelt sich nicht in eine Figur, sondern der nimmt die Figur in sich auf und durchlebt dann deren Zustände. Und das ist schon immer spannend zu sehen. Und das passt dann auch wieder sehr gut zu diesem Thema, so wie Realität und Fiktion sozusagen miteinander verschwimmen. Das ist eine große Leistung. Und Wiebke Puls, die ich vielleicht noch nennen möchte, als Teufel im Nadelstreifenanzug, teilweise auch mal mit so silbernen Szenen, die gibt so einen Trickster, der auch mit seinen Tricks sozusagen ja das System sprengt. Also auch das passt zum Thema. Es gibt dann so eine lange Hypnoseszene auch im Roman, die macht Wiebke Puls dann mit dem Publikum sozusagen durch die Hypnose auch wieder Grenzen sprengen, mit Fantasie vorzudringen ins eigene Unterbewusste. Aber das ist dann so eine gelenkte Fantasie, das hat sie zwar gut gemacht, aber das hat mich total, ich sag's mal ganz banal, abgeturnt, eben weil es so eine gelenkte Fantasie ist. Das entfesselt bei mir eben gar nichts, sondern da mache ich total zu. Also ein sehr durchwachsener Abend, eher so für mich eigentlich auf fast ein bisschen mehr auf der negativen Seite.
Jette Steckel inszeniert an den Münchner Kammerspielen Bulgakows Jahrhundertroman Meister und Margarita. Live aus München, Christoph Leibold, der hat für Fazit die Premiere gesehen. Herr Leibold, ich danke Ihnen für das Gespräch. Dankeschön.
Gern geschehen.
Sie hören Fazit, die Kultur vom Tage. Gleichgeschlechtliche Liebe gab es natürlich schon immer. Auch in der Kunst wurde sie seit der Antike immer wieder zumindest angedeutet. Das Wort homosexuell dagegen existiert erst seit 1869. Es stammt von dem österreichisch-ungarischen Schriftsteller Karl Maria Kertbeny. Mit dem Jahre 1869 beginnt jetzt konsequenterweise eine Ausstellung am Kunstmuseum in Basel. Diese Ausstellung will zeigen, wie Homosexualität und Geschlechtervielfalt in der Kunstgeschichte dargestellt werden. The First Homosexuals heißt die Ausstellung, Untertitel Die Entstehung neuer Identitäten 1869 bis 1939. Christian Gampert war in Basel.
Auf einer japanischen Schriftrolle aus dem Jahr 1850, bemalte Seide, sieht man homo- und heterosexuelle Paare ziemlich eindeutig beim Geschlechtsverkehr freundlich nebeneinander gelagert. Das ist das Vorspiel zu einer Ausstellung, die sich über schwul-lesbische Identitäten in der Kunstgeschichte Gedanken machen will und dabei ziemlich viel theoretisches Beiwerk gleich mitliefert. Denn während Mitte des 19. Jahrhunderts sich manche einem dritten Geschlecht zugehörig fühlten, weder Mann noch Frau oder gleich beides, war der Schriftsteller Karl Maria Kertbeny eindeutig. In einem 1869 veröffentlichten Essay nahm er ein gleichgeschlechtliches Begehren als Grunddisposition aller Menschen an. Für den Kurator Jonathan Katz der Anlass, das Jahr 1869 sozusagen als Gründungsdatum schwuler Identitäten anzusetzen und nach homosexuell inspirierten Bildwerken der Epoche zu fahnden.
There were, of course, plenty of works.
Natürlich gab es Arbeiten von Rubens zu Ganymede oder so etwas, aber das kam von außerhalb der Community. Wir wollten erforschen, wie das Aufkommen des Wortes homosexual eine Gemeinschaft stiftete und wie die sich dann in den Künsten ausdrückte. Ein einziges Werk der Schau gehört zum sogenannten etablierten Kanon. Marianne von Werefkins märchenblau schimmerndes Porträt des sich dezidiert feminin inszenierenden Tänzers Alexander Sacharow von 1909. Alle anderen Bilder sind Entdeckungen, die schwul-lesbisches Begehren mehr oder weniger explizit in Szene setzen. Von Romaine Brooks bleichdüsterer, fast gothic-artiger Aktdarstellung ihrer Geliebten, der Marchesa Cassati von 1920, bis zu David Painters idyllischer Inszenierung zweier jungen Körper im tropischen Wald von 1935, Titel »Der Nachmittag«. Die Ausstellung beobachtet die Wechsel modischer Vorlieben. Angesagt war Ende des 19. Jahrhunderts der ephebisch-schmale Jüngling. Gern schaut er als Narziss sehnsuchtsvoll ins spiegelnde Wasser. Zu Beginn des 20. Jahrhunderts wurde er abgelöst vom muskulösen, erwachsenen Mann, vom Bodybuilder, wie er etwa von Gustave Courtois 1907 in dem Caravaggio-haften Hell-Dunkel-Porträt des Maurice Derrias gezeigt wurde. Die lesbische Liebe kommt viel braver daher, sie wird meist als Freundschaft inszeniert. Die Malerin Louise Abema zeigte sich mit ihrer Gefährtin, der bisexuellen Schauspielerin Sarah Bernhardt, entspannt auf einem Nachen im See des Bois de Boulogne 1883. Explizit maskuline Selbstporträts und laszive Akte, züchtige und erotisierte Freundinnen-Duos erzählen von einer weiblichen Subkultur, wie sie durch Jeanne Mammen oder Ottilie Röderstein schon bekannt ist. Mit der Machtergreifung der Nazis bricht die Schau ab und erst ganz am Ende kommt sie zu ihrer eigentlichen Botschaft. Homoerotik war in vielen Kulturen verbreitet, sei aber vor allem durch den europäischen Kolonialismus unterdrückt worden, lautet die These von Jonathan Katz.
Wenn die Kolonialmächte ein fremdes Land eroberten, änderten sie sofort die Strafgesetze und als erstes ächteten sie Homosexualität. Same-sex relationships.
Cats geht von einer homoerotisch gefärbten, unverdorbenen indigenen Kultur aus, in der Geschlechterdifferenzen eingeebnet waren. Einzelne Bilder sollen als Belege dienen, sind aber natürlich kein empirischer Befund. Gender- und Transgender-Themen fluten derzeit Theater, Film und Popkultur. In den staatlichen Museen ist das Thema noch nicht ganz so präsent. Insofern hat diese Ausstellung Vorreiterfunktion, wenngleich in der theoretischen Grundlegung eine nicht völlig überzeugende.
Christian Gampert über die Ausstellung The First Homosexuals im Kunstmuseum Basel, dort zu sehen bis Anfang August. Und nun hier in Fazit der Blick in die Feuilletons, heute von Arno Orzesek.
Sie sind so großartig. Ich liebe Ihr 91-jähriges Gesicht mit so viel Wärme und Weisheit. Sie sind ein Wunder, ein nur 1,50 Meter großes Wunder an Witz, Kraft, Güte, ein Wunder an Talent, Selbstbewusstsein, Gedächtnis, ein Wunder an äußerer und innerer Schönheit und Souveränität. Frauen wie Sie tragen dazu bei, dass Frauen wie ich glücklich und vergnügt alt werden und sich vor gar nichts fürchten. So beginnt in der Welt am Sonntag der Liebesbrief, den die Schriftstellerin Elke Heidenreich anlässlich des Weltfrauentags am Sonntag an Judi Dench richtet, weltberühmt als die M vieler Bond-Filme. Nicht liebevoll, erschüttert blickt Inga Bartels im Berliner Tagesspiegel auf die Männer als solche. Ein Hauptgrund, Bartels hat jüngst viele E-Mails von Jeffrey Epstein gelesen, zudem das Buch des Epstein-Opfers Virginia Giuffre, sie hat Suizid begangen, und auch Die Scham muss die Seite wechseln von Giselle Pellicot. Ich lese das alles und bin angeekelt, wütend, traurig. Genauso wie die Frauen in meinem Umfeld. Wir spüren, das hat etwas mit uns zu tun. Epstein, Pellicot, das fühlt sich nicht weit weg an. Das sind keine Einzelfälle, nicht bloß abnormale Monster. Spüren Männer auch, dass es etwas mit ihnen zu tun hat? Die Epstein-Mails beweisen, wie begeistert viele hochgebildete Männer waren von Epsteins Lifestyle, seinem Intellekt. Was sind Männer bereit zu sagen und zu tun, wenn sie denken, dass es ungestraft bleibt? Fragt Inga Bartels im Berliner Tagesspiegel. Kulturstaatsminister Wolfram Weimer dachte wohl kaum, er stünde über dem Gesetz, als er 3 linke Buchläden von der Liste für den Deutschen Buchhandlungspreis gestrichen hat. Weimer verwies auf Erkenntnisse des Verfassungsschutzes, ohne diese zu präzisieren, angeblich sei es ihm verwehrt, Näheres zu erfahren. Von wegen, konstatiert nun Patrick Bahners in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Nach dem Haber-Verfahren hätte der Staatsminister sehr wohl erfragen können, was gegen die Buchläden vorliegt. Hätten wir unbegrenzt Zeit, würden wir Ihnen jetzt darlegen, wie leidenschaftlich trocken Bahners Tiefen und Untiefen des Haber-Verfahrens auslotet. Umstände halber beschränken wir uns jedoch aufs Resümee. Wolfram Weimer wollte es gar nicht wissen und bleibt sich treu. Er ist sich seiner Sache sicher, weil er sie nicht kennt. Unterdessen stellt die Süddeutsche Zeitung Filme und Serien vor, die helfen sollen, die Lage in Iran besser zu verstehen. Der Film Ein kleines Stück vom Kuchen etwa zeigt laut Claudius Seidel, dass die Islamische Republik nicht weiter als zu den Wohnungstüren reicht und dass dahinter die Menschen unbehelligt bleiben wollen von den Ayatollahs und deren Sittengesetz. Mahin nimmt im Film einen Taxifahrer mit in ihre Wohnung. Sie tanzen, sie trinken Alkohol, sie haben mehr Spaß, als die Sittenpolizei erlaubt. Die Witwe zeigt, dass sie Sex will. Der Mann hat sich Viagra besorgt. Und dass dann alles anders kommt, ist keine Strafe Allahs, sondern der Lauf des Lebens. Auf derselben SZ-Seite beschreibt Sarah Maria Bebehani allerdings, wie trüb die Realität in Iran in Zeiten des Krieges aussieht. Die Amerikaner wollen nur das Öl, das interessiert viele Iraner nicht mehr. Von den Bodenschätzen hatte das Volk auch bisher nichts. Die Bomben, können sie ihr Leben kosten? Auch das nimmt man hin, hat dieses Regime doch die Menschen, die auf die Straße gingen, erst vor wenigen Wochen zu Zehntausenden massakriert. Und dass gar nicht klar ist, ob ein Regimewechsel gelingt? Auch das ist den Iranerinnen und Iranern bekannt. Aber viele sehen eine Chance und mag sie auch noch so klein sein, wo vorher keine war. Sarah Maria Bebehani in der SZ. Zum Schluss etwas ganz anderes, erläutert von dem Psychiater Mazda Adli in der FAZ. Schönheit ist kein Luxus, sondern sie stellt einen Faktor öffentlicher Gesundheit dar. Sie ist nicht normierbar, aber sie hinterlässt im Gehirn und im Körper messbare Effekte. Und das zeigt, dass Schönheit mehr ist als ein individuelles Urteil und eine schwer fassbare ästhetische Kategorie. Sie ist ein biologisch wirksamer Faktor, ein emotionaler Resonanzraum und ein sozialer Katalysator. Oder, um es mit dem französischen Romanautor Stendhal zu sagen, Schönheit ist ein Versprechen auf Glück. In diesem Sinne wünschen wir Ihnen ein schönes Wochenende.
Arno Ozesek und seinen Blick in die Feuilletons. Und das war's, unser heutiges Fazit. Am Mikrofon war Eckhard Röhlke. Ich danke für Ihr Interesse. Guten Abend.